sehr loses Zubehör braucht und die Haare auf dem Kopf wenig werden und der Bart langsam weiß, sieht gut aus, finde ich, dann fängt man ja an, von früher zu erzählen, so langsam, ne? Und das muss ich euch heute jetzt mal ein bisschen zumuten. Also, es muss so in den 80er Jahren gewesen sein, als ich als junger Erwachsener mal aus irgendeinem nicht erklärlichen Grund mit einer Krawatte im Gottesdienst gekommen bin. Da wurde ich von unserem damaligen Pastor prompt angesprochen, ob ich denn heute mal Abendmahl mit austeilen möchte. Es steht zwar nirgendwo geschrieben, dass die Abendmahlausteiler eine Krawatte tragen müssen, aber ich glaube schon, dass ihm diese Krawatte das Zeichen gegeben hat. Sprecht doch Johannes mal an. Tja, das Abendmahl, das war damals eine sehr ernsthafte, sehr seriöse, ja, irgendwie auch nicht besonders fröhliche Angelegenheit. Und da musste auch alles ein bisschen seine Richtigkeit haben. Es gab dann eine bestimmte weiße Tischdecke, das richtige Geschirr und bunter Blumenschmuck. Nee, das gab es auch nicht. Gut, Zeiten ändern sich, keine Krawatte, bunter Blumenschmuck. Gibt nochmal einen Gruß an Linda, die dafür gesorgt hat. Aber es gibt natürlich Dinge, die ändern sich nicht. Ich gehe nochmal sehr viel weiter zurück. Noch in den 60er Jahren war es auch in den FEGs üblich, dass die Frauen nicht ohne Kopfbedeckung im Gottesdienst gesessen haben. Und noch, als ich so im Jugendkreis war, Ende der 70er Jahre, gab das noch so eine Riege von älteren Schwestern, die kannte man auch nur mit Hut. Die hielten das noch so. Und wenn wir als junge Leute damals ja, mit unseren Jeans und teilweise schulterlangen Haaren, die Jungs natürlich, wir waren damals durchaus gerne gesehene Gäste. Und wenn wir beim Abendmahl dann, wie das damals war, den Kelch durch die Reihen gereicht haben, von einem zum anderen, von der älteren Schwester mit Hut zu dem jungen Mann mit langen Haaren und zu dem Mädchen mit Jeans und auch andersrum, dann habe ich das erlebt als die Erfahrung von Verbundenheit. Das hat mich geprägt fürs ganze Leben, glaube ich. So habe ich das damals empfunden. Das war toll. Gemeinsam am Tisch des Herrn zu sein, das verbindet. Selbst wenn es da sonst nicht so viel Verbindendes gibt. Das Mahl des Herrn in seiner Bedeutung, das ist sowas wie ein Brennpunkt, wo alle Strahlen des Gemeindelebens gebündelt sind und wovon sie auch ausgehen. Aber weil das so ein zentraler Punkt ist, ist es auch anfällig für Störungen aller Art. An kaum irgendeiner Sache gibt es so leicht Uneinigkeiten, die sich entzünden können. Denn es gibt eben auch einen Widersacher, der weiß, dass das vielleicht der Platz ist, wo er den Sprengsatz anbringen muss, wenn er was zerstören will. Weil das so brisant ist, das Thema. Und bevor wir dem Wer, Wie, Was und mit Wem des Abendmahls näher spüren, möchte ich dann auch mit uns beten. Jesus Christus, danke, dass wir jetzt im Gottesdienst mit vielen zusammen sind und uns damit beschäftigen wollen, was es bedeutet, an deinem Tisch zu sein, was es aussagt und was du dafür getan hast, dass wir das können. Und so bitte ich dich darum, dass wir es richtig verstehen und dass wir dann auch in wirklicher Einigkeit und Einheit an deinem Tisch zusammenfinden. Nimm du alles Störende jetzt aus diesem Gottesdienst raus und rede du auch durch mich. Amen. Vorweg, es gibt bei dem, was ich sagen will, ja, eigentlich sozusagen drei Abstufungen. Es gibt Dinge, die sind Gottes Wort, die sind Fakt, die stehen. Das ist das, wo Paulus schreibt, ich habe es vom Herrn empfangen, basta, so ist es. Es gibt natürlich Dinge, die sind so FEG-Usus. Das gehört halt so zum Gemeindeprofil. Darüber kann man verschiedener Meinung sein. Verschiedene Gemeinschaften halten es anders. Es ist nicht gesagt, dass das immer der Weisheit letzte Schluss ist. Aber es sind Dinge, die sind eben für uns so beschlossen und die halten wir so. Und es gibt Dinge, die sind jetzt schlichtweg meine Auslegung, vielleicht meine Meinung. Und da gilt natürlich der Satz, prüft alles, das Gute behaltet, also schaltet das Gehirn nicht ab, prüft es selber. Prüft selber, damit beginnt auch unser Text, um den es heute geht. Ich lese uns zunächst drei Verse aus 1. Korinther 10 und dann aus 1. Korinther 11. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Und dann aus 1. Korinther 11, einige Sachen sind dazwischen. Dies aber gebiete ich euch, ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's auch. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man dann nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig und der andere ist schon betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Naja, die Korinther. Streitfragen über Streitfragen. Vor allem, wie leben wir in dieser Umgebung, die so gar nichts von Gott und gar nichts von irgendeiner Moral weiß und bei der der Glaube an nur einen und dazu vollkommenen Gott, gelinde gesagt, exotisch ist. Dazu die Frage, wie verhält sich das alles mit dem, was man bis dahin gelernt hat in der Schule oder von den Philosophen? Gibt es leibhafte Auferstehung oder ist das alles irgendwie geistlich? Der eine sagt es so, der andere so. Zum Teil war das ehrliches Suchen nach Orientierung. Viele hatten Gewissenskonflikte. Wie weit kann ich so mit meiner Umgebung mitgehen? Wie weit muss ich mich absetzen? Wie verhalte ich mich, wenn ich eingeladen bin? Oft aber ging es schlicht ums Recht haben. Dem einen konnte er es nicht freizügig genug zugeben, den anderen nicht eng genug. Dazu kamen Ansätze, die verschiedenen Apostel sogar gegeneinander auszuspielen. Immerhin, man kam noch zusammen, aber mehr zum Schaden als zum Nutzen. Eher hat das Zusammenkommen die Gräben in der Gemeinde vertieft oder sich völlig zerstritten. Und Paulus kann dem sogar ein klein wenig Gutes abgewinnen. Es zeigt sich, wer bereit ist, mit seiner Gemeinde auch in Konflikten durchzustehen. Wer springt ab, wenn die Harmonie bröckelt? Ja, und dann die Therapie. Paulus versucht nicht, in den ganzen Streitpunkten zu moderieren, jedenfalls nicht in diesem Kapitel hier, sondern er versucht, sie an dem entscheidenden Platz wieder zusammenzubringen, am Tisch des Herrn, dem Brennpunkt. Wir gehen mal zurück, ganz an den Anfang der Gemeinde. ersten Pfingstsonntag hatten wir gehabt, den ersten Pfingstmontag vielleicht oder Pfingstdienstag. Sie brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Die Gemeinde traf sich also abends regelmäßig in den Häusern zum fröhlichen und gemeinsamen Essen. Das wurde vermutlich mit dem feierlichen Brotbrechen begonnen. So lesen wir das zum Beispiel von den Emmaus-Jüngern, die Jesus ja nicht erkannt haben, bis sie ihn zum Abendessen eingeladen haben und er das Brot gebrochen hat. Da haben sie gemerkt, ja, Jesus ist mitten unter uns. So beginnt die Mahlzeit mit dem gemeinsamen Brotbrechen und vermutlich endete sie mit dem Kelch der Segnung. Dem Kelch nach dem Mahl heißt es ja. Denn und es ist nicht anzunehmen, dass das Mahl jetzt nur aus dem symbolischen Stückchen Brot bestanden hat. Wenn es so war, dann fasziniert mich diese Ganzheitlichkeit. Nicht das heilige Ritual da und das fröhliche Miteinander speisen da, nein, die ganze Mahlzeit war geheiligt. Da gab es kein 30 Sekunden beten und dann 30 Minuten über andere Leute herziehen oder so, nein. Tischgemeinschaft mit dem Herrn, mit der Gemeinde, ist gleichzeitig Tischgemeinschaft mit ihrem Herrn. Durch diesen Rahmen hat sich die Gemeinde immer wieder verinnerlicht, was sie zusammengebracht hat. Der Herr, der sich mit Blut und Leben für sie eingesetzt hat. Und alle Anwesenden waren sich darüber bewusst. Es war keine Feier für Gäste. So reizvoll wie es sicherlich wäre, das auch mal so in der Form zu tun, das Mahl des Herrn und die Mahlzeit miteinander zu verbinden, auf unser Essen nach dem Gottesdienst oder Kaffee trinken in der Gemeinde, was es ja vor Corona alles mal gegeben hat und vielleicht ja auch mal wieder geben wird, ist das so nicht zu übertragen, denn wir halten unseren Gottesdienst ja bewusst für alle offen, für alle Gäste, egal wie glaubend, wie zweifelnd oder vielleicht auch noch ablehnend. Und wir laden auch alle gerne zum Essen ein. Wer aber am Mahl des Herrn aktiv teilnimmt, sollte schon wissen, womit er es zu tun hat. Jesus hat mit allen möglichen Leuten gegessen, aber nur mit seinen Jüngern das Mahl in dieser Weise gehalten. Und er hat es ihnen aufgetragen, das weiterhin zu tun. Ja, was war davon geblieben in Korinth? Das Mahl des Herrn ist das jedenfalls nicht, was ihr da veranstaltet, muss Paulus feststellen. Eher wie die Frühstückspause auf dem Bau oder in der Industrie irgendwo. Man trifft sich im Container, sagt Mahlzeit, jeder holt seine Brotdose und seine Thermosflasche raus und beginnt zu essen. Oder vielleicht wie in der Schule, mit dem Pausenbrot kommen dann auch die sozialen Unterschiede auf den Tisch. Kein gemeinsamer Anfang, kein gemeinsamer Abschluss und vor allem kein Miteinander teilen. Wie konnte da noch das Mahl des Herrn dabei sein? Wenn ihr euch nicht angemessen verhalten könnt, schimpft Paulus, dann esst doch zu Hause. Aber das gemeinsame Mahl des Herrn, das wollte er ihnen neu ans Herz legen. Er führt das durch, was ich in einer vorigen Predigt schon mal den Reset genannt hat. Er setzt sie zurück auf Anfang, bringt sie zurück zum Grundlegenden. Damals, als Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal das Mahl gefeiert hat, was hat er da noch gesagt? Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Brot ist ein Grundnahrungsmittel, wie jedes Kind weiß, braucht man es zum Leben. Und Jesus gibt uns nicht nur Brot, das, was wir zum Leben brauchen, sondern er selbst ist das Brot. Er gibt uns nicht dies und jenes an Segen, tut er auch, klar. Er gibt sich selber. Statt eigener Worte lasse ich Jesus dann nochmal zu Wort kommen. Nach dem Johannesevangelium sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das hat an der Stelle noch keiner verstanden und seine Jünger auch erst viel später. Das Brot, Jesu irdischer Leib, zerstört am Kreuz als Grundlage des unzerstörbaren ewigen Lebens für die, die es aufnehmen. Das Brot zu essen hat an sich nichts Magisches, aber es ist ein Weg, Jesus zu sagen, ja, ich nehme es an. Und wir sollten es immer wieder tun, um die Tat Jesu nicht aus dem Blick zu verlieren. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ganz im Gegenteil zum Brot ist Blut nun ganz und gar kein Nahrungsmittel, schon gar nicht im Judentum. Es hatte eine besondere Bedeutung und Blut bedeutete, wahrscheinlich in der ganzen Antike, immer Opfer. Ein Leben hingegeben für ein anderes Leben. Ein unschuldiges Leben für einen schuldigen Menschen. Das war der Bund, modern gesagt der Deal zwischen Gott und Menschen. Das Blut des Opfers zur Vergebung der Sünde. Jesus hat dieses Opfersystem nicht einfach abgeschafft und ersatzlos gestrichen, sondern durch sein Blut zur Vollendung gebracht. Das Vorläufige ersetzt durch das Vollkommene, ein für allemal. Das ist der neue Bund in seinem Blut, nicht mehr im Blut der Opfertiere. Das haltet euch vor Augen, wann immer ihr aus diesem Kelch trinkt. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Blut zur Vergebung und Aussöhnung mit Gott und das Brot, die Gabe des ewigen Lebens, ist zusammengefasst in der Botschaft von Jesu Sterben am Kreuz. Und das ist und bleibt das Zentrum der Verkündigung, solange es die Gemeinde auf der Erde gibt. Nach diesen Grundlagen geht es nun an die Konsequenzen. Das ist ein bisschen typisch für Paulus. Immer zuerst das, was Jesus tut, und dann im Zweiten das, was daraus folgt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein an Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Bei meinen Erstkontakten mit dem Abendmahl gehörten diese Sätze zur festen Liturgie. Heutzutage werden sie manchmal gerne weggelassen, aber sie sollten dazu gehören, müssten aber auch erklärt werden. Ich jedenfalls damals, ich habe geschwitzt wegen dem unwürdig und prüfe dich selbst. Sollte ich vielleicht besser nicht teilnehmen, weil ich dies, das, jenes? Aber genau das wäre ja die falsche Konsequenz. Ist das Abendmahl denn nicht für jeden Christen? Gibt es denn normale Christen und Premium-Christen, die geheiligt genug sind, um am Mahl teilzunehmen? Wenn wir die Prüfungsfragen lauten, wo hast du dich in letzter Woche unsauber verhalten? Bist du von der Wahrheit abgewichen? Hast du das in Ordnung gebracht? Hast du irgendjemanden verletzt? Hast du deine spezielle Schwäche nun endlich im Griff? Wo warst du mit deinen Gedanken eben bei der Predigt? Und so weiter. Dann kann das Ergebnis der Prüfung nur lauten, durchgefallen, nicht würdig. Und tatsächlich ist kein Mensch von sich aus würdig, am Tisch des Herrn Platz zu nehmen. Und damit bin ich bei dem, was Andreas vor der Predigt noch gelesen hat, von dem Pharisäer und dem Zöllner. Da war dieser Zöllner, der sich nicht einmal traute, überhaupt hochzugucken. Und an der Stelle steht, ja, und der war gerechtfertigt. Gerade das ist das Evangelium, ja. Wer bei dieser Selbstprüfung durchgefallen ist, genau der ist hier richtig. Ich kenne auch noch die Einladung, wenn es am Anfang vom Gottesdienst darum ging, dass es auch Abendmahl ist, dann hieß es, wer an Jesus Christus glaubt und soweit es an ihm liegt, mit allen Menschen Frieden hat, der ist eingeladen, am Mahl teilzunehmen. Und da merkt man, wie schnell sind wir bei diesem und. Christi Gnade und auch etwas Eigenleistung. Hast du das hingekriegt, dann kannst du auch am Mahl teilnehmen. Und genau das ist es doch nicht. Die Teilnahme am Mahl ist keine Demonstration, dass bei mir alles in Ordnung ist. Keine Demonstration von vollkommener Frömmigkeit oder Leistung, wie das wäre dann der Pharisäer. Genau das wäre nämlich dann ein unwürdiges Teilnehmen. Wer das Mahl annimmt, akzeptiert sein Schuldigsein vor Gott und empfängt mit dem Christi Blut für dich den kompletten Freispruch, weil das Urteil ja ein anderer getragen hat. Vielleicht hier heute zum ersten Mal. Tja, aber wer meint, das alles nicht zu brauchen, der braucht es eben auch nicht und sollte auch nicht. Niemand sollte teilnehmen als Herdentrieb oder Gruppendruck oder um nicht irgendwie aufzufallen oder weil der Platznachbar einen antickt. Und ein neutrales, naja, kann ja nicht schaden, gibt es jedenfalls nicht. Es kann eben doch schaden, so steht's hier. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Also nochmal sehr eindrücklich, macht euch bewusst, womit ihr es hier zu tun habt. Ich habe die drei Lehrsätze zum Abendmahl aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 10, dem Text ja voreingestellt, obwohl sie in einem etwas anderen Zusammenhang stehen. Paulus führt hier aus, dass die Teilnahme an Gebräuchen und Festivitäten der heidnischen Umgebung auch keine Formsache oder keine Äußerlichkeit oder unbedeutend ist, wie viele der Korinther meinten, sondern weil eben die Teilnahme am Abendmahl auch keine Formalie ist, sondern der Kelch des Segens, den wir segnen, ist der nicht Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Gemeinschaft bedeutet hier Teilhabe, beteiligt sein, mittendrin sein, involviert, wie man sagt. Wer zum Tisch des Herrn kommt, der verlässt den Zuschauerplatz und er ist selber Beteiligter an dem Geschehen auf Golgatha. Selber Beteiligter. Vielleicht kann ich das etwas verdeutlichen, wenn wir uns mal einen kleinen Film angucken. Den haben viele bestimmt schon gesehen, auch wenn er schon etwas über 5 Jahre alt ist und aufgenommen wurde an einem Bahnübergang kurz vor Buxtehude. Letztes Mal auf.
Es kann voll anfangen zu brennen.
Scheiße!
Boah, das ist Alter. Die ist gefeuert, Alter. What the fuck? What the fuck? Bam, Alter, ich hab das auf Video.
Zuerst könnte man meinen, die Kinder, die hier neben der Bahnstrecke laufen, die sind Zuschauer, die gucken sich an, was da passiert. Ziehen ihre Kameras und ja, sind vielleicht sogar nur Gaffer oder so. Und ja, Zuschauer gucken sich halt an, was passiert hier. Das könnte man denken, bis dieser Satz fällt. Alter, da saß ich eben noch. Da hat jemand bemerkt, ich bin selber Betroffener von diesem Drama, das da abgespielt hat. An diesem Bahnübergang hat sich vor einer knappen Minute auch mein Schicksal entschieden. Und so sind die Kinder nachher, da merkt man es sehr deutlich, keine Zuschauer, sondern Beteiligte an diesem Drama, schicksalhaft verbunden damit. Und so ist auch der Christ Teilnehmer an diesem Drama von Golgatha, weil sich da auch mein Schicksal entschieden hat. Aber nicht nur meins, sondern auch von allen anderen. Ich hatte mal gesagt, dass es 3 Lehrsätze sind, und das ist jetzt der 3. Denn ein Brot ist, so sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das Brot hat also eine doppelte Bedeutung. Wer es annimmt, bekommt damit auch seine Zugehörigkeit zur weltweiten Gemeinde, die auch als der Leib Christi bezeichnet wird. Und zu einem Leib gehört, ganz medizinisch gesehen, alles das, was vom selben Blut durchströmt ist. Alle, die durch Christi Blut mit Gott versöhnt sind, sind trotz aller Zersplitterung sein Leib. Die Einheit der Kirchen werden wir auf dieser Welt nicht schaffen. Die Einheit der Christen müssen wir nicht schaffen. Wir können sie ausgestalten, aber geschaffen ist sie schon. Sie ist Fakt, weil es nur einen Leib des Herrn gibt und nur einen Tisch des Herrn geben wird in der Ewigkeit. Da wird es keinen FEG-Tisch und Baptistentisch geben und Altlutheraner und Jesus-Freaks auch zusammen sein. Und ebenso Konservative und Sozialisten, Liberale oder Alternative. Da sitzen dann alle, sofern Jesus sie erlöst hat. Ich habe hier laut Wikipedia so eine Ansammlung von 27 Knochen. Die hängen alle irgendwie zusammen, sind miteinander vernetzt. Die bilden eine Gruppe. Die nennt sich Hand. Diese 27 Knochen hängen immer zusammen oder sind immer zusammen. Was sie machen, machen sie gemeinsam. Wo es zuzupacken gibt, packen sie gemeinsam zu. Diese 27, das kann eine Gemeinde sein, kann eine Gemeindegruppe sein, vielleicht ein Team, kann genauso gut auch ein Gemeindeverbund sein. Und ich habe hier nochmal 27, bei denen ist das alles ganz genauso ähnlich. Nur in ihrer Ausrichtung sind sie irgendwie ziemlich gegenseitig. Und manche Dinge und manche Zeiten, da sind sie sehr dicht beieinander. Und es gibt Dinge und Zeiten, da liegen sie um Armlängen auseinander. Aber es gibt nur einen Kopf, der sie führt. Nur ein Herz, das leidenschaftlich für sie schlägt. Und nur ein Blut, das ihnen alle das Leben gibt. Natürlich finden sich Christen wie alle anderen auch in Verbänden, Gruppen und Grüppchen zusammen, wie man sich halt so findet, wie es passt und wie man sich geführt sieht. Aber Christi Leib und Blut bindet sie alle zusammen. Und das soll das Abendmahl auf eindrückliche Weise zeigen. Selbst dann, wenn wir es nicht gleichzeitig in einem Raum feiern. Und so wie das Vaterunser auf der ganzen Welt und in fast allen Sprachen gebetet wird und die Christen auf der ganzen Welt im Gebet eint, so wird auch das Mahl des Herrn auf der ganzen Welt gefeiert und das ist eine Sprache, die auf der ganzen Welt verstanden wird und die Christen der ganzen Welt eint. Es ist eben ein Gemeinschaftsmahl, also keine Sache für den intimen Kreis oder für Einzelne. Natürlich, man kann es einem Einzelnen am Krankenbett reichen und auch hier und da in den Häusern, besonders dann, wenn das im Plenum nicht oder schlecht möglich ist. Ziel sollte aber immer sein, möglichst jetzt schon, möglichst vollzählig und in aller Vielfalt am Tisch des Herrn zusammenzukommen. Gerade mit Leuten, die mir etwas quer liegen. Und wenn zwei sich völlig entzweit haben, das ist jetzt meine Meinung, dann habt den Mut, begegnet euch am Tisch des Herrn und ihr werdet einander mit anderen Augen ansehen, weil Jesus für den einen wie für den anderen sein Leben gegeben hat. Ich hatte gesagt, das ist jetzt so ein bisschen meine Meinung. Es gibt eben auch so die Auffassung, vertragt euch erst und dann könnt ihr zum Tisch des Herrn kommen. Ich bin der Meinung, das ist so eine Frage wie aus der Kategorie, was war zuerst, das Huhn oder das Ei. Es ist halt beides miteinander verbunden, unabhängig von der Reihenfolge. Jedenfalls jemanden die Mahlsgemeinschaft zu verweigern, ist schon ein ziemlich hartes Geschütz. Aber auch harte Geschütze müssen manchmal aufgefahren werden. Zur Entstehung der Geschichte der freien evangelischen Gemeinden vor, ich schätze mal so 150 Jahren, gehörte ganz maßgeblich, dass man die Abendmahlspraxis der Volkskirchen nicht mehr mitgehen konnte, weil dort einfach jeder teilgenommen hat, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, womit er es zu tun hat. Darum konnten unsere Vorfahren hier nicht mehr das Mahl des Herrn sehen. Und damit kam es unter anderem darum zur Trennung. Aber denn darauf kommt es an, zu realisieren, dass wir hier in doppelter Hinsicht dem Leib Christi begegnen. dem Herrn, der Leib und Leben für mich gegeben hat, und seiner Gemeinde, dem Bruder, der Schwester, für die er es ebenso getan hat. Beiden mit der gebotenen Achtung und Ehrerbietung zu begegnen, das heißt, würdig am Mahl teilzunehmen. Oder verachtet ihr etwa die Gemeinde Gottes, fragt Paulus am Anfang. Die Gemeinde wird schließlich auch die Braut Christi genannt, und wer die Braut verachtet, bekommt es mit dem Bräutigam zu tun, ist doch klar. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richten würden, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so geschieht das, auf dass wir nicht mitsamt der Welt verdammt werden. Wenn ich die Abendmahlsliturgie genau bis zu dem Punkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, lese, dann wirkt das natürlich sehr bedrohlich. Und dann kommt vielleicht der Irrtum auf, wer unbefugt oder unordentlich teilnimmt, verliert direkt sein ewiges Heil. Aber die anderen Verse sagen uns, dass es gerade darum nicht geht, dass gerade das verhindert werden soll, wenn Gott erzieherisch eingreift. Krankheit und Begegnung mit dem Tod können ja durchaus helfen, vom eigenen Hochmut herunterzukommen. Aber mehr möchte ich in den Vers nicht hineinlegen. Jedenfalls nicht, dass wer krank ist, unbedingt den Fehler bei sich zu suchen hat. Und mit den letzten zwei Versen wird Paulus wieder praktisch. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, und so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Was Paulus alles geregelt hat, als er gekommen ist, wurde niemals aufgeschrieben. Nicht zu den Fragen wie, wer soll es austeilen? Ein Ältester, der jeweilige Hausherr oder kann es auch eine Frau sein? Welches Brot soll man nehmen? Muss man es brechen oder kann man es auch schneiden? Soll man sitzen, stehen oder vielleicht wie die Römer liegen? Täglich, wöchentlich oder monatlich und so weiter? Es geht ihm nicht um Korrektness in den Verfahrensfragen. Was ihm wichtig ist, ist die Rücksichtnahme aufeinander. Ich persönlich bin absoluter Freund vom klassischen Gemeinschaftskelch, von einem zum anderen weitergereicht. Die Korrektness sagt vielleicht, so muss es sein, aber die Rücksichtnahme aufeinander erfordert zurzeit oder vielleicht überhaupt etwas anderes. Und so lasst uns jetzt auch das Mal in dieser Rücksichtnahme aufeinander, der Achtung vor unserem Herrn und der Achtung voreinander feiern. Amen. Wir hören noch ein.